a bad business plan should not be legally enforceable. They should just take the hit and move on because it's obviously not working in the way they want it to.
Somebody tell the RIAA that.
Working on it.
Homeport Nummer 126, Atomkompromist. Hallo und herzlich willkommen zum 126. Homeport, den ich am heutigen Freitag, dem 10. September 2010, aufgenommen habe.
It is 12:40.
Gleich nicht mehr. Und gar nicht so regnerisch, wie die Wettervorhersage eigentlich angedroht hatte. Genau genommen irgendwie gar nicht regnerisch. Was immer mir die Wettervorhersage damit sagen wollte. Ja, diese Woche gibt's keine anstehenden Mittelalterveranstaltungen, leider. Dafür gibt es wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik mit einem Atomkompromiss, der irgendwie mit einem Kompromiss genau gar nichts zu tun hat. Außer, dass er jetzt als Revolution, Zeitenwende und so weiter verkauft wird. Ja, revolutionär dumm. Was nichts daran ändert, dass Bad Business Plans nicht enforced werden sollten. Aber ja, ist auch schon ganz schön alt, die Aufnahme. Und was ihr euch jetzt hier gerade eigentlich genau auf die Ohren packt, ist dann Teil 3, Tech, Mafia, Space, in ungefähr dieser Reihenfolge, mit einem etwas größeren Mafia-Block diese Woche und auch mal wieder was zum Space, allerdings nicht aus dem Space. Nicht dabei ist der LHC, weil die irgendwie diese Woche damit zugebracht haben, sich von dem Technical Stop von letzter Woche noch zu erholen. Ich brauche irgendwie verdammt lange. 16 Grad, Broken Cloudsige. Cool Greetings. Die fühlen sich wie entweder 16 oder 17 an. Der Wind macht irgendwas zwischen 20 und 22 km/h aus dem Southwest. Und ich sehe sogar blauen Himmel. Tatsächlich, Broken Clouds. Es stimmt sogar mal. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Hust. So, da bin ich dann wieder. Und da ist auch irgendwo ein Flugzeug. Nein, ich versuche gar nicht erst rauszufinden, wo das ist. So. Da hätten wir in der Technikmeldung erstmal Open Wave. Eine heiße Meldung. Wegen mangelnden Zuspruchs hatte ein landendes Flugzeug laute Geräusche gemacht. Nein. Ja, ist ja gut. Wegen mangelnden Zuspruchs hatte Google sein 2009 gestartetes Projekt Wave Anfang August dieses Jahres beendet. Jetzt hat es als Open-Source-Projekt eine neue Überlebenschance erhalten. Im Google Wave Developer Blog haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass die Quellen von Client und Server als Open-Source unter dem Namen Wave in a Box freigegeben werden. Wave in a Box entspreche zwar nicht vollständig dem Funktionsumfang des eingestellten Dienstes, ermögliche aber den Betrieb eines eigenen Wave-Servers und die Weiterentwicklung des Projektes. Außerdem soll damit der Import der Daten von Wave Google.com möglich sein. Für Fragen nach weiteren technischen Details und dem genauen Zeitpunkt wird das Verfolgen des Wave-Protocol-Forum empfohlen. Dort kann man auch die Forderung nach Von dort kam auch die Forderung nach Veröffentlichung der Quellen. Oder anders ausgedrückt, wer Wave toll fand, wird sich demnächst irgendwie eine Welle im Kasten zulegen können und wird dann da selber weiter waven können. So, dann hat die Telekom mal sich erklärt, was eigentlich für sie Netzneutralität bedeutet. Da gibt es irgendwie ein Dokument, einen Handzettel, der jetzt veröffentlicht wurde. Laut dem Papier will die Telekom zukünftig unterschiedliche Qualitätsklassen anbieten, allerdings nur für besonders empfindliche Dienste wie Videokonferenzen, Telemedizin oder die Steuerung von Stromnetzen. Es bedürfe im Rahmen des Netzwerkmanagements der technischen Absicherung der Qualitätsversprechen. Die Telekom werde die Qualitätsklassen diskriminierungsfrei allen Anbietern zur Verfügung stellen, die Maßnahmen transparent kommunizieren und konkurrierende Dienste nicht blockieren, bla Fasel. Sie werden zu gut Deutsch den normalen Internetzugang abbremsen. Aber das ist das, was ja im Wesentlichen es heißt, wenn sie versprechen, dass sie alles andere schneller machen. Also entweder legen sie dickere Leitungen zu den Kunden. Also frei nach dem Motto, du kriegst eine 50 Mbit Leitung, aber wenn, solange du nur das normale Paket bezahlt hast, kriegst du halt nicht mehr als 16 Mbit raus. Also, ja, Netzneutralität. Zusätzliche gesetzliche Regelungen seien nicht erforderlich, da die Regulierungsbehörden bereits heute gegen ungerechtfertigte Diskriminierungen von Anbietern vorgehen können. Das Papier ist im Frage-Antwort-Schema konzipiert. Hier zwei kurze Auszüge, die ich bei Kata gefunden habe. Gibt es in Zukunft ein Zweiklassen-Internet? Das heutige Internet wird auch in Zukunft weiter bestehen bleiben. Zusätzlich will die Telekom der Internetwirtschaft ermöglichen, neue innovative Dienste anzubieten. Blafasel, also ja. Kurz zusammengefasst. Will die Telekom doppelt abkassieren. Bisher ist es so, dass die Infrastrukturanbieter die hohen Investitionen in den Netzausbau alleine schultern müssen. Dafür bekommen sie im Zweifelsfall Geld von ihren Kunden. Also entweder Telekom bekommt Geld von den zahlenden Endkunden oder übernimmt für Datenweiterleitung, bekommt Pons Geld von den Firmen, die Daten weitergelitten haben wollen. Also wo ist da irgendein Grund zu behaupten, ja, das bezahlen wir alles aus unserer eigenen Kasse? Ja, und wo kommt das Geld in eure Kasse her? Hä? Kriegt ihr keins? Also, liebe Telekom, wenn ihr nicht doppelt kassieren wollt, dann verlange ich, dass alle Telekom-Kunden ab sofort kostenlosen Internetzugang von euch bekommen. Was? Ja, 11.54 Uhr. Spricht der etwas mit? Nee, kann er eigentlich nicht. Faselbla. Also so im Wesentlichen, Telekom schwafelt. Plus die nicht ganz unberechtigte Frage, wenn sie doch so diskriminierungsfrei sind, warum gibt es dann so Regelungen in den Verträgen wie, ich darf mit meinem iPhone-Vertrag kein Voice-over-IP und sonst wie was machen, weil das ist in dem Vertrag nicht drin. Na, wenn sie doch so diskriminierungsfrei sein wollen, warum steht dann sowas in meinem Vertrag drin? Na, ist auch nicht so, als hätte ich da irgendwie groß die Wahl zu sagen, nee, das will ich nicht. Also ich kann eine kostenpflichtige Option käuflich erwerben, die mir ja was eigentlich dann liefert. No. Aber ja. So, dann gab es die Zensurdebatte als Mafia-Meldung. Die EU-Kommission... Nein, 11.55 Uhr. Die EU-Kommission diskutiert nämlich über Inhaltefilter, die Packet Inspection gegen P2P. Habe ich bei Netzpolitik am Freitag gefunden. Irgendwie sind hier mir zu viele Zwerge. Die französische Website pcimpact.com hat einige interne Dokumente aus einer von der EU-Kommission angeleierten Diskussion innerhalb der Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen veröffentlicht. Zu den Diskussionsgesprächen wurden Vertreter der Rechte-Mafia-Industrie und der Provider eingeladen, um weitere Durchsetzungsmaßnahmen gegen Urheberrechtsverletzungen im Rahmen des IPR Enforcement Directive IPRED und eine freiwillige Kooperation zwischen ISPs und Rechteindustrie zu diskutieren. Ja, oder anders ausgedrückt, die EU redet mit Content, Mafia und ISPs, um die zu zwingen, dass die doch zusammenarbeiten sollen. Was? Wie? Na, Zensur? Hallo? Schönes Internet, was wir da haben. Wäre schade, wenn dem was passieren würde, oder wie, oder was? Die französische Verwertungsgesellschaft SCPP erklärte in dem Meeting, dass man in Frankreich im Rahmen der Hadoopi-Diskussionen in Zusammenarbeit mit Providern schon verschiedene Filtertechnologien getestet habe und man ohne nennenswerte Performance-Probleme viel P2P-Traffic einfach rausfiltern und blocken konnte. Die Frage, wie viel P2P-Traffic der völlig legale Daten transferiert hätte haben wollen, haben sie denn bei der Gelegenheit lahmgelegt? Weil, also, dass ich mir irgendwie eine Linux-Distribution als ISO-Datei einfach irgendwo von einem FTP-Server runterziehe, ist ja nun nicht zwingend. Ich kann mir die auch einfach so per BitTorrent zu legen. Da ist sie dann nämlich meistens schneller da. Plus, ich habe dem Serverbetreiber dann noch den Gefallen getan, dass ich nicht seine Bandbreite ausgelastet habe. Na, weil, liebe Telekom, der bezahlt dafür. Aber hey. Na, also, ja, also die reden da tatsächlich über Zensur. Und zwar ohne, dass sie jetzt irgendwie noch so tun, als ginge es um irgendwie Kinderpornografie. Sondern es geht nur noch um Raubmordkopien. Ja, geil. Auf sowas stehe ich ja. So Pfeifen habe ich ja gefressen. Nächste Sitzung findet übrigens heute in Brüssel statt. So. Dann ergibt es SperrTube. Der Produzent der englischen Sängerin Sarah Brightman, Frank Peterson, hat in einem Rechtsstreit mit YouTube einen Teilsieg errungen. Die Videoplattform darf 3 Aufnahmen mit Titeln der Künstlerin nicht mehr verbreiten, urteilte das Landgericht Hamburg letzte Woche am Freitag. Aufgrund der Veröffentlichung der Videos sehen die Richter die Google-Tochter nicht nur zur Unterlassung, sondern auch zum Schadensersatz verpflichtet. Einem Anspruch zur Auskunftserteilung, der eine Ausgleichszahlung für die rechtswidrige Darstellung der Werke vorbereiten soll, gaben sie in den drei Fällen statt. YouTube muss demnach offenlegen, wie oft die entsprechenden Aufnahmen mit Songs der Sopranistin abgerufen worden sind. Ja, steht das da nicht? Brightman landete mit ihrem Duett Time to Say Goodbye mit Andrea Bocelli einen Welthit. Das Landgericht ging laut einer Mitteilung der Hamburger Justizbehörden davon aus, dass sich YouTube die von den Nutzern ihrer Plattform hochgeladenen Inhalte zu eigen gemacht hat. Komisch, da gab es so DMCA-Takedown-Regeln, die meines Wissens Google/YouTube befolgt, womit sie sich eben, also zumindest nach US-Recht, die Inhalte gerade nicht zu eigen machen. Jetzt meinen also irgendwelche Hamburger Richter hier mal wieder, da sind Sachen auf der Seite, die habt ihr euch zu eigen gemacht. Weil? Ach, kein Weil, ja dann. Daraus folgt eine erhöhte Prüfpflicht im Hinblick auf die Inhalte der Videos, denen die Google-Tochter nach Auffassung der den Fall behandelnden Kammer nicht nachgekommen ist. Die formularmäßige Versicherung des jeweiligen Hochladenden, er habe alle erforderlichen Rechte an dem Video, entbinde YouTube nicht von der Pflicht, sich von dem Nutzer im Einzelfall nachweisen zu lassen, dass er über die erforderlichen Rechte tatsächlich verfügt. Ja, also im Wesentlichen, da gibt es mal wieder irgendwelche Dummpfeifen, die nicht verstanden haben, dass es einfach nicht möglich ist, jeden Inhalt einzeln zu überprüfen. Das haben wir übrigens um 12 und nicht um 10. Um 10 sagt nur die sprechende Uhr. Die einzige sprechende Uhr, die das nicht sagt, oder nein, die zwei sprechenden Uhren, die das nicht sagen würden, sind die auf Geräten, die keinen OS4.1 haben. Ah ja. Na, also, da gibt's halt Richter, die sind der Meinung, das muss halt alles kontrolliert werden. Ich meine, das kommt mir irgendwoher dumpf bekannt vor. War das vielleicht irgendwie eine bekannte Zensurkammer? Hieß der Richter Herr B. Punkt, ist internetweit bekannt für seine kreative Auslegung von Verpflichtungen, wo er irgendwie, drücken wir es mal vorsichtig aus, nicht zu einer Mehrheit der Richter gehört, wo vor allen Dingen auch irgendwie in der nächsten Instanz viele seiner Urteile schon gekippt wurden. Um nicht zu sagen alle. Aller spätestens in der übernächsten Instanz. Na, also, ja. Gab's am Samstag. Oder habe ich mir hier am Samstag reingeklebt? Ja, ich habe am Samstag tatsächlich auch noch ins Outline was reingeklebt. Am Montag gab es dann IFA-Bullshit. Vertreter von ARD, RTL und dem Verlagshaus Axel Springer waren sich bei der Eröffnung der Medienwoche Berlin-Brandenburg im Rahmen der IFA am Montag einig, dass das große Löschen der Angebote öffentlich-rechtlicher Sender infolge des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages nicht das Gelbe vom Ei war. Wir haben über 1 Million Dokumente über die letzten Jahre rausgeworfen, beklagte RBB-Intendantin Dagmar Reim. Manche ARD-Sender hätten bis zu 80% ihrer Inhalte depubliziert. Also aus dem Internet entfernt. Das nutze niemandem, da kein Verleger einen Euro mehr verdient. Ach, aber die Verleger haben darauf bestanden, dass doch die Öffentlich-Rechtlichen ihnen überhaupt nie irgendwelche Form von Konkurrenz machen dürfen. Na, das war ja der Grund, warum diese dumme Regelung da drinne steht in dem dummen Gesetz, Staatsvertrag. Nur dummerweise hat niemand was davon, weil die Sachen, die jetzt dann nicht mehr bei den Öffentlich-Rechtlichen stehen, die stehen nämlich auch bei niemandem sonst. Ach, bis auf das, wie war das irgendwie von Tagesschau, ist irgendwie mal ein Dump aus dem Content-Management-System ins Netz geleakt. Huch. Und da gibt es wohl auch schon irgendwo Seiten, die versucht haben, den Dump dann wieder als lesbare und verlinkbare Internetseiten online zu stellen. Warum muss der blöde LKW eigentlich losfahren, wenn ich daneben stehe? Ja, und jetzt tun die Verlage so, als hätten sie das ja alles gar nicht gewollt. Ja, wenn ihr das nicht wollt, dann haltet doch bitte schön eure dumme Fresse. Also mal wirklich. Na, also die Zeiten, wo ich irgendwelchen Content-Mafia-Fuzzis noch freundlich gesonnen war, sind also lange vorbei. Aber wirklich lange. So, am Montag gab es dann eine Meldung im Heise-Ticker zu ACTA, nämlich die Providerhaftung wäre jetzt weg, weil in den von der US-Bürgerrechtsorganisation Knowledge Ecology International veröffentlichten Entwurfstext, ja, ist ja gut. Mann, in dem Entwurfstext fehlen entsprechende Vorgaben für den Umgang der Provider mit Rechtsverstößen ihrer Kunden sowie die daraus abzuleitenden Haftungsprivilegien. Es geht da wohl im Wesentlichen darum, dass der US-Vertreter will, dass das ganze Ding noch vor den nächsten Wahlen in USA im November durchkommt. Die wollen das Teil also tatsächlich durchprügeln und lassen jetzt eklige Teile weg, was nichts daran ändert, dass sie noch andere eklige Teile drinne gelassen haben. Unabhängig davon befürworten die EU und die Schweizer Delegation Möglichkeiten für Rechteinhaber per einstweiligen Verfügung gegen Dritte vorzugehen, deren Dienste zur Verletzung, bla, Fasel und so weiter. Und die EU-Hansel, also der europäische Vertreter oder wer auch immer das ist, besteht wohl auch noch drauf, dass da aber auch immer noch Patente mit dabei sind. Na, die Border Searches haben sie rausgenommen, also dass irgendwie der iPod an der Grenze überprüft wird, ob da irgendeine Raubmordkopie drauf ist und daraufhin dann der iPod verbrannt wird. Haben sie wohl rausgenommen. Aber also so richtig lecker klingt das nicht. Das EU-Parlament hat sich dann auch schon zusammengesetzt und hat gesagt, das finden wir nicht lustig. Was das EU-Parlament letztlich nicht daran hindern wird, dem Ding doch noch zuzustimmen. Ne, bei Swift haben sie sich ja auch über den Tisch ziehen lassen. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass sie genügend Arsch in der Hose besitzen, da tatsächlich Nein zu sagen. Na, mal ganz davon abgesehen, dass das EU-Parlament, so wie es im Moment existiert, auch noch nicht seine endgültige Form angenommen hat, weil mit dem Lissabon-Vertrag sind Ende letzten Jahres, im Dezember, sind ja zusätzliche Abgeordnete da eigentlich reingekommen, aber die haben zumindest noch nicht alle auch tatsächlich ihre Plätze, was dann auch irgendwie in die Kategorie Hä? Fällt, hat aber mit Mafia nur begrenzt zu tun. Deswegen scrollen wir hier einfach runter, markieren das als erledigt und gehen zum nächsten Eintrag, der dann von Dienstag stammt. Und davon handelt, dass der Bundesverband Deutscher Pressesprecher sich in die Reihe der Gegner eines Leistungsschutzrechts für Zeitungs- und Zeitschriftenverleger eingereiht hat. Die Verleger wollten ein Zwangslizenzierungssystem auf Kosten der Wirtschaft einführen, kommentierte der Verband das Vorhaben. Diejenigen, die für professionelle Zwecke einen Text online lesen, sollen im Nachhinein zur Kasse gebeten werden. Wandte sich BDP-Justiziar Jan Mönickes. Komisch, der Name kommt mir irgendwoher bekannt vor. Am Montag auf der Medienwoche Berlin-Brandenburg gegen die geplante Lizenzgebühr für gewerbliche Nutzung leistungsgeschützter Presseartikel. Den Verlegern warf Mönickes vor allem vor, unter falscher Flagge zu fahren. So habe es zunächst geheißen, man wolle das Leistungsschutzrecht gegen Schmarotzer im Netz in Stellung bringen. Später habe sich die Debatte etwa auf Google und mögliche Gebühren auf die in Suchmaschinen oder speziellen Nachrichtenübersichtsdiensten gezeigten Überschriften und Kurzausschnitte von Texten in Form sogenannter Snippets konzentriert. Erst langsam habe sich dann herauskristallisiert, dass die Stoßrichtung sich letztlich auf jede Firma beziehen solle, die ihren Mitarbeitern für gewerbliche Zwecke einen Internetzugang zur Verfügung stelle. Die Rede sei dabei davon, Einnahmeverluste im traditionellen Printgeschäft in Höhe von 1 bis 2 Milliarden Euro jährlich auszugleichen. Na, und dann gibt's ja irgendwelche Leute, die sich auch hinstellen und was von der Markt wäre kaputt, die Regierung müsse einschreiten faseln. Wo ich mir dann ja auch immer nur an die Stirn packen kann, aber ja. Und damit werde die Wirtschaft insgesamt signifikant belastet. Die Verleger schnitten sich dabei aber letztlich ins eigene Fleisch, da die neuen Ausgaben bei der Öffentlichkeitsarbeit eingespart würden und sich dies auch für die Zahl gebuchter Anzeigen auswirken dürfte. Hihi. Ja, ich meine, wenn man nur Geld von Firmen nimmt, dann werden die Firmen weniger Geld für Werbung haben. Wenn die Firmen weniger Geld für Werbung haben, dann werden sie weniger Werbung kaufen. Wenn sie weniger Werbung kaufen, können die Verlage noch weniger Werbung verkaufen. Hoch. So ein Pech aber auch. Wie kann das denn kommen? Ja, es hängt dann doch irgendwie letztlich wieder zusammen. Schade aber auch. Christoph Fiedler vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, VDZ, hielt dagegen, dass in der Diskussion über eine Ausweitung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet vieles durcheinander geworfen werde. Ja, dann sollte er vielleicht mal auf den Tisch legen, was sie denn nun genau fordern. Wie wäre denn das? Nein, ja, dann geh doch weg. Generell strebe die Branche eine Pflicht, eine Lizenz über eine Verwertungsgesellschaft abzuschließen für die gewerblich vervielfältigte Online-Presse an. Dabei gehe es zunächst um das Generieren von PDFs oder das Ausdrucken von Internetartikeln. Als konsequent bezeichnete es der VDZ-Justiziar aber zugleich, wenn auch etwa eine Kopie auf der Festplatte mit einbezogen würde. Dabei könnten auch flüchtige Vervielfältigungen etwa im Browser-Cache je nach dessen Einstellung berührt werden. Na, flüchtige Vervielfältigungen etwa im Browser-Cache unterliegen übrigens nicht dem Urheberrecht. Weil flüchtige Vervielfältigungen nämlich flüchtig sind und keine Vervielfältigungen im Sinne des Urheberrechts. Dehä. So warf Fiedler die Frage auf, ob diese nicht das Äquivalent zur Zeitungslektüre seien. Ja, wie wär's damit? Ihr versucht erstmal durchzusetzen, dass jeder, der an einem Kiosk vorbeigeht und dessen Auge die Überschriften, die dort insbesondere von Papiererzeugnissen mit besonders großen Buchstaben dargeboten werden, überfliegt, dass jeder, der da also dran vorbeigeht, auch dafür bezahlen muss. Was, das könnt ihr nicht durchsetzen? Ja, dann geht doch weg. Ja, und ja, dann wollen sie halt eine weitere Geräteabgabe, aber die wollen sie ja gar nicht, versichert Fiedler. Vielmehr seien gestaffelte Tarife der zuständigen Verwertungsgesellschaft denkbar, die dann sicher auch nach der Zahl der Mitarbeiter eines Unternehmens bemessen würden. Oder anders ausgedrückt, die haben immer noch nicht gerafft, dass sie mit ihrem Leistungsschutzrecht da ziemlich alleine dastehen, dass sie mit ihrer Forderung sich sowas von überhaupt keine Freunde machen, dass sie am Ende da noch weniger Umsatz mitmachen werden. Na, da werden ihnen dann halt gewerbliche Kunden keine Anzeigen mehr zukommen lassen. Da müssen sich die Anzeigen schon selber schnitzen. Nein, zu schade aber auch. So, dann hat Günter Krings, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, im geplanten Leistungsschutzrecht für Zeitungs- und Zeitschriftenverleger einen Garant für Vielfalt und einen Motor für Innovation gesehen. Deren wirtschaftliche und technische organisatorische Leistung stehe der von Produzenten im Tonträger- und Fernsehbereich in nichts nach und sei daher im gleichen Maße gesondert zu schützen, so der christlich zensierende Vollidiot auf der Medienwoche Berlin-Brandenburg. Nur durch ein solches Ausschließlichkeitsrecht könnte im Pressesektor Paid Content oder eine kollektive Rechtewahrnehmung und die damit verknüpfte Geldeinnahme durch Lizenzierungen ermöglicht werden. Paid Content wird dadurch ermöglicht, dass man dafür bezahlt. Ich weiß nicht, was für ein Wirtschaftsverständnis der Kerl hat. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, warum wir für die dumme Pfeife eigentlich überhaupt noch Diäten bezahlen. Der wird doch finanziert von irgendwelchen Verlagen. Dann soll er doch bitteschön nur davon leben. Aber ja, der war wohl auch schon häufiger oder in der Vergangenheit auch schon so dämlich. Also von daher, ja. Eine Ausweitung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet würde aber auch den Lesern nutzen, da damit die Qualität publizistischer Beiträge gefördert werden könnte. Wird sie nur nicht. Na? Ich meine, die Verlage, die gehen jetzt ja hin und anstatt, dass sie sich irgendwie was Kreatives überlegen, bauen sie einfach ihre Redaktionen ab. Irgendwann sitzt da nämlich niemand mehr und dann wundern sie sich, dass auch niemand mehr den Scheiß kauft, den sie da veröffentlichen. Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass das, was sie da veröffentlichen, auch jeder Roboter besser kann. Na, was soll ich eigentlich Geld in eine Zeitung investieren? Also mal ganz davon abgesehen, was soll ich überhaupt in ein Papiererzeugnis Geld investieren? Ein Leistungsschutzrecht reiche zwar nicht aus, um neue Entwicklungen zu beflügeln, erklärte der frühere Urheberrechtsberichterstatter der Union und führte als Beispiel den einbrechenden Markt für Musik-CDs an. ja, was vielleicht daran liegt, die gleiche Ursache haben könnte wie der Markt für Pferdekutschenfahrten. Der ist, also in den letzten 3000 Jahren ist der heftig reduziert. Ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte. Mensch, könnte es vielleicht sein, dass es ein neueres Modell gibt. Dass ich mir keine Silberscheibe zulegen muss, um irgendwelche Musik zu haben. Sondern mir die zum Beispiel auch im Internet beschaffen kann. Oder wenn ich ganz fesch bin, dann gehe ich auf ein Mittelalterfest und halte mein Mikrofon in der Hand und dann habe ich auch Musik. Hust. Aber ohne es sähe es dort noch finsterer aus. Er persönlich würde nicht gerne in einer Welt leben, in der nur noch Blogs und keine Tageszeitungen mehr existieren. Okay, bringt ihn um. Jetzt können wir ihm doch helfen. Mann. In den USA, wo die Entwicklung in diese Richtung bereits fortgeschritten sei, habe die Qualität der politischen Auseinandersetzung bereits gelitten. Zudem könnten Blogger etwa kein weltweites Korrespondentennetz aufrechterhalten. Ne, das müssen sie auch nicht, weil es gibt weltweit Personen, die Dinge veröffentlichen können. Ich muss nicht in den USA sein. Ich kann auch Meldungen aus USA von Leuten, die in den USA sind, bekommen. Aber das hat der Kerl irgendwie, ne? Ja, ich meine, würde mich mal interessieren, in welchem Jahrhundert der eigentlich gerade so steckt, so mental. Ist es das 16., ist es das 17., das 18., vielleicht sogar das 19., das 20. glaube ich ja schon fast nicht mehr. Und das 21. schon mal gleich überhaupt nicht. Mit seiner auch in der Union nicht unumstrittenen Unterstützung für das weitere Leistungsschutzrecht sieht Krings 95% der Autoren hinter sich. Ein Verein freier Journalisten habe sich zwar dagegen ausgesprochen, der Großteil der von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi vertretenen Presseschaffenden sei allerdings dafür, was im Zweifelsfall nur daran liegt, dass die Verdi-Pfeifen umgekippt sind. Die Verdi-Pfeifen, die, sagen wir es mal so... Wenn ich sie so weit werfen könnte, wie ich wollte, dann hätte der Mond einen neuen Krater. Hust. Na, also, und dann plädiert er auch noch für eine bessere Durchsetzung des Urheberrechts hierzulande. Bei der Ausschöpfung des Umsetzungsspielraums der entsprechenden zivilrechtlichen EU-Richtlinie liege Deutschland höchstens auf Platz 25 der Mitgliedstaaten. Dies sei eine gefährliche Geschichte, insbesondere finde bei der Verfolgung von Rechtsverletzungen etwa im Internet keine echte Abwägung zwischen dem Schutz der Privatsphäre der Nutzer und dem Belang der Kreativen statt. Auf die Gefahr hin, dass ich Captain Obvious wecke, aber also die ganzen Abmahnscheiße, die da passiert... Da findet überhaupt gar keine Abwägung zwischen irgendwas statt. Also, geh weg. So, bin noch über den Kerl aufgeregt. Gestern gab es dann noch die Meldung, dass das Schweizer Unternehmen Logistep, was sich als Ermittlungsdienst zum Schutz von geistiger Umnachtung versteht, ein Urteil in der Schweiz eingefangen hat, dass sie nicht einfach so IP-Adressen von... Tauschbörsennutzern abgreifen und dann deren Daten rausfrickeln dürfen, weil bei den IP-Adressen handelt es sich um personenbezogene Daten, die Logistep ohne Wissen der Nutzer speichert und deswegen verstößt das Unternehmen in der Schweiz gegen das Datenschutzrecht. Das wird die nicht besonders lange aufhalten, weil die haben schon angekündigt, dann ziehen sie halt nach Deutschland ihre Datensammelei um. Na, das ist übrigens ein Konzern, der von der ganzen Abmahnkacke verdient. An der Abmahnkacke verdient. So, Google will dann einen Gusik-Laden angeblich machen. Nach einem Bericht der Los Angeles Times vom Freitag steht der Internetkonzern kurz davor, seinen eigenen Online-Shop für Musik aufzumachen. Die Verhandlungen mit den Plattenfirmen drehen sich demnach nur noch um Detailfragen. Um die Weihnachtszeit soll der Verkauf losgehen. Die Plattenfirmen hätten Google den roten Teppich ausgerollt, schreibt die Zeitung. Mit Hilfe des umtriebigen Suchmaschinengiganten hoffen sie demnach darauf, die monopolartige Stellung von Apple im Online-Musikgeschäft zu brechen. Haben sie das nicht schon mit Amazon beim MP3-Verkauf versucht? So richtig, der ultimative große Knaller ist auch das nicht gewesen. Was vielleicht auch irgendwie daran liegen könnte, dass die Angebote erstmal besser werden müssten, bevor sie irgendwo Konkurrenz machen können. Also wenn sie da ein besseres Angebot hinkriegen, gerne. So, Datenverfall. Justizstaatssekretär Max Stadler hat angeregt, Daten in sozialen Netzwerken im Internet mit Verfallsterminen zu versieren. Man strebe hier aber keine gesetzliche Regelung an. Ein erster Schritt zu mehr Netzsicherheit, vor allem für Jugendliche, wäre, wenn die Netzwerkbetreiber solche Lösungen freiwillig anbieten würden, sagte der FDP-Dummschwafler der Nachrichtenagentur dpa. Ja, also bla bla Daten mit Verfallsdatum, bla bla Fasel, bla bla. Das sollen sie doch freiwillig machen. Ja, das wird nicht passieren. Also mal ganz davon abgesehen, dass zum Beispiel Twitter schon ganz von alleine so eine Art Verfallsdatum hat. Da kommt man nämlich an ältere Informationen nicht so trivial ran. Hust. Glaub mir, ich hab's versucht. Das Einzige, wie ich an alte Einträge von mir rankomme, ist, dass ich die mal damals irgendwann, als ich noch so rankam, zum Favoriten deklariert habe. Dann gab es übrigens auch noch Kritik gegen die Stiftung Datenschutz von irgendeinem Datenschützer. Nicht vom Bundesdatenschützer, aber irgendein Landesdatenschützer. Nur so ganz nebenbei. Dann hat das Bundeskriminelle Amt auch noch rumgefaselt. Phishing, das wäre ja immer noch professioneller und das wäre ganz schlimm. Und Schadprogramme könnte nicht nur Rechneralarm liegen, sondern sperren auch vermehrt digitale Identitäten aus. Frage mich, gilt das auch für die Bundesschnüffelsoftware oder gilt das ausgerechnet für die gerade nicht? Ja, also wenn das Bundeskriminelle Amt irgendetwas zu Schadsoftware sagt, da fällt mir dann spontan ein, ach, sprecht ihr von eurer eigenen Schadsoftware oder wovon redet ihr? Na, also, und Phishing wäre so teuer. Ja, dann sollen sie mal was dagegen machen. Sollen sie das nicht wollen? Dann gab es das HTC Desire, was O2 hier im Lande verkauft hat, irgendwie ein Androiden-Telefon. Da gab es ein Update auf Androiden-Betriebssystem 2.2 und wenn man eins von den Geräten mit einem, wie heißen die, Super-LCD hatte, da hatte man hinterher einen Klotz, der nicht mehr booten wollte. Huch. Da gab es dann allerdings, also ist eine Meldung von Montag und ein paar Stunden später gab es dann ein Update, was man dann per Windows-Software installieren konnte. Da hatte man dann allerdings ein zurückgesetztes Gerät vor sich. Ne, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alle Daten auf dem Gerät gehen verloren. Mit einem aktuellen Backup können die Daten dann wieder restauriert werden. Da kann man dann nur hoffen, dass man vor dem Update installieren ein Backup gemacht hat. Was ja bei Androiden-Telefonen, die ihre Updates über die Funkschnittstelle bekommen, nicht trivial ist, dass man das Backup automatisch vorher hatte. Ne, bei iPhone passiert das ganz von alleine. Dann gab es im IE ein 2 Jahre altes Loch, wo man über irgendwie Cascading Style Sheets die Same Origin Policy austricksen und persönliche Daten der Opfer klauen konnte, indem man sich irgendwie per CSS eine Webseite ranzieht, kriegte man nämlich auch irgendwelche Cookies in die Hand gedrückt, die einen eigentlich nichts angehen und konnte dann mit denen irgendwie Dinge tun. Huch! Ist ein 2 Jahre altes Loch, nur der Internet Exploiter hat es noch. Und fällt mir da ein. So, am Dienstag gab es US-Schiffe. Die US-Marines zahlen nämlich 3 Milliarden Lösegeld an HP, damit sie ihr eigenes Netzwerk reparieren dürfen. Die haben da schon 10 Milliarden gezahlt, aber trotzdem haben die immer noch nicht einen einzigen Router in ihrem Besitz. Und jetzt kriegt HP nochmal 3,3 Milliarden Dollar. Und dazu fällt mir nur ein, das sind US-Kriegsschiffe. Kriegsschiffe, die können groß Bumm machen. Und da gehört der US-Marine noch nicht mal mehr die Technik da drinne. Dann ist der ehemalige HP-Chef Mark Hurd wieder aufgetaucht, nämlich bei Oracle. Der Oracle-Chef Larry Ellison hatte ja schon verkündet, also die Entlassung von Hurd, die findet er total dämlich. Und er hat jetzt, wie drücken es die Amis aus, he put his money where his mouth is, hat ihn eingestellt, hat bei der Gelegenheit dann noch jemanden rausgeschmissen. Nämlich, der ist jetzt Co-President und das findet HP jetzt gar nicht lustig, nachdem die keine Non-Compete-Klausel irgendwie haben, die da irgendwie enforcebar wäre. Sagen sie jetzt, ja, der verrät Geschäftsgeheimnisse von uns und wollen den verklagen. Mal gucken, was dabei rumkommt. No, also bleibt spannend. So, am Mittwochabend ist dann iOS in der Version 4.1 erschienen. Komischerweise am Mittwoch nicht für den Touch dritte Generation, also den neuesten Touch, der zu dem Zeitpunkt schon sich in meiner Sammlung befand. Der ist dann einen Tag später, nämlich gestern Abend, rausgekommen. 4.1, ganz toll bunt, hat irgendwie Game Center. Ansonsten ist mir nichts Akutes aufgefallen. Wo ich es nicht drauf genagelt habe, ist hier das 3G-iPhone. Und das lag vor allen Dingen daran, dass ich habe ihn da rangeklöppelt, habe gesagt, mach mal. Dann hat er gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal ein Backup. So, bin ich irgendwie mal ein paar Minuten verschwunden, nach ein paar Minuten wieder da gewesen. Da hat er beim Backup noch nicht mal mehr einen Progressbar angezeigt. Da habe ich gesagt, okay, vergiss es. Na, also irgendwo in der Konsole murmelt er auch was von, okay, er kurbelt jetzt ein Komplett-Backup an. Da meine ich, ja, ist ja ganz nett, dass du ein Komplett-Backup machen willst, aber komm mal zu Potte. Na, so, und das eine Problem, was ich jetzt bei 4.1 auch schon rausbekommen habe, das eine einzige Problem, also sie haben nicht wieder irgendwie in der Playlist rumgebaut, aber sie haben jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass meine sprechende Uhr irgendwie GMT spricht. Die geht 2 Stunden nach. Nee, vor? Nach. Also bei der ist es jetzt nicht 12.23 Uhr, sondern 10.23 Uhr. Und ich habe schon 33 Minuten aufgenommen. So, Space-Meldungen. Mittwoch sollte Discovery das letzte Mal aus der Orbiter Processing Facility ins Vehicle Assembly Building umziehen, zur Mission STS-133. Das musste dann allerdings dummerweise verschoben werden, weil irgendwie eine Wasserleitung geplatzt war, ein Wasserrohr. Die hatten einen Wasserrohrbruch, deswegen überhaupt kein Trinkwasser auf dem ganzen Gelände und insbesondere keine Sprinkler. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, also wenn wir hier nicht irgendwie sprinkeln können, dann lassen wir den Orbiter einfach noch da. Das haben sie dann einen Tag später, nämlich gestern am Donnerstag gemacht, inklusive einem längeren Zwischenstopp für Fotos. Also da stand irgendwie, konnte man dann auch schön auf NASA-TV mutmaßlich mit angucken. Also ich habe es mir über die Standbilder angeguckt. Da stand dann halt Discovery draußen. So, ist dann gestern Abend 16 Uhr irgendwas, also mit 4 Stunden Umzugszeit unterwegs gewesen. 16 Uhr irgendwas kamen sie dann in der VAB an. Ist inzwischen auch schon hochgehoben und gedreht worden und wird jetzt zum rostroten externen Tank und den Feststoffraketen gebracht, wird da dann an den externen Tank ran befestigt und soll in 2 Wochen, irgendwie sowas, in 2 Wochen ungefähr dann aufs Launchpad rausziehen und da dann für die Mission vorbereitet werden. Ja, also Hektik haben sie da nicht. So, dann hat gestern, gab es da noch eine Meldung von Apple, die haben nämlich Richtlinien zum Prüfen einer App für die Zulassung im App Store bekannt gegeben und dann auch ein paar Änderungen an ihren Regeln vorgenommen. Nämlich, sie haben die Regel rausgenommen, dass man keine Fremdsoftware zum Bauen von Anwendungen verwenden darf. Ja, also jetzt gibt's halt nur die Review-Richtlinien, die sagen im Wesentlichen, also wenn es kacke aussieht und sich kacke bedient, werfen wir es raus. Aber jetzt dürfte man nach den neuen Regelungen wohl auch wieder mit dem Flash-Cross-Compiler rumspielen. Das war ja irgendwie so das große Ding, was man nicht durfte. Ja, plus es gibt irgendwie ein App-Review-Board, also wenn eine Anwendung abgelehnt wurde, kann man sich beschweren. Dann gibt es auch einen offiziellen Weg, wie dann mit der Beschwerde umgegangen wird. It's about damn time, fällt mir dazu ein. Beziehungsweise, was da auch irgendwo jemand kommentierte, oh, hell just froze over. Ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke ist völlig überraschend auch im dritten Teil wieder Mittelaltermusik, aber nicht von Samo, sondern von Rapalje. Und zwar gibt es hier eine Aufnahme von Samstag, die dummerweise auch mit den falschen Mikrofonen aufgenommen ist, deswegen nachverstärkt. Und zwar der Manowar-Titel, den sie da gerne covern, den habe ich in einem Minimu 3-mal, 4-mal? Ich glaube, ich habe ihn nur 3-mal in der Sammlung. Und der heißt im Original The Crown and the Ring. Ich habe ihn inzwischen auch in der Originalfassung mal irgendwo gefunden. Mal kurz reingehört und festgestellt, der klingt ja völlig anders. Also so richtig völlig, völlig anders. Also alles, was jetzt noch gleich ist zwischen dem Original und der Coverversion, ist der Text. Und so ein bisschen was von der Melodielinie. Aber ansonsten würde ich nicht auf die Idee kommen, dass das der gleiche Titel ist. Aber ja. So, der ist jedenfalls hier 4 Minuten 8 lang. Wie gesagt, mit den falschen Mikrofonen aufgenommen, deswegen habe ich den noch nachverstärkern müssen. Das kommt davon, wenn man bei einem Aufnahmegerät einfach mal die SD-Karte leer putzt, performatier das mal und danach sämtliche Einstellungen weg sind. Deswegen formatiere ich auch nicht wieder. Und danach gibt es aus Beats und so 189. Es ist nur kompliziert. So, der Next-Button ist ausgegraut. Dann sage ich mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Jetzt scheint wieder die Sonne. Super. Dann drohe ich mal damit, dass ich keinen Urlaub mehr habe und deswegen nächste Woche wahrscheinlich erstmal wieder arbeiten gehen darf. Nachdem ich jetzt eine Woche brauchte, um mich vom Wochenende wieder zu erholen. Das war auch ganz gut so, dass ich eine Woche hatte. Also wie gesagt, ich drohe damit, dass ich voraussichtlich auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder etwas aufnehmen könnte. Das kriegt ihr dann vielleicht, eventuell, möglicherweise sogar noch auf die Ohren. Mann. Und dann sage ich erstmal viel Spaß mit Rapalje und dem Manowar-Titel The Crown and the Ring. Und bis zum nächsten Mal, wenn dann jetzt nichts dazwischen kommt.
Früher haben wir diesen Song schon alt, da war es noch Hard Rock gespielt. Seitdem sind diese Hard Rock-Geschichten modern geworden in Heavy Metal. Oder so wie das nächste Lied auch. Battle. Wir gehen zurück zu unseren eigenen Roots, zum Rock. Dies ist ein Lied von Manowar, The Crown and the Ring.
momentan ist mein Status, ich habe ein Online-Filesystem
mit einer
Festplatte, die mitunter Lesefehler hat, die ich jetzt demnächst ersetzen werde, hoffentlich mit weniger Problemen. Und die, bei dem alle Dateien, bis auf die drei, die kaputt waren, wieder da sind. Lange Rede, kurzer Sinn.
Dafür braucht man jetzt aber schon so ein abgeschlossenes Informatikstudium.
Nein, das ist nur kompliziert, weil es so klingt.
Genau. Ich wollte nur kurz eine Parallele